Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Industrie neu gedacht. Mein Name ist Robert Weber und mir gegenüber sitzt Max Meister. Hallo Max, willkommen im Podcast.
Servus, danke für die Einladung.
Nichts zu danken. Stell dich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist du? Was machst du? Was macht dein Unternehmen Ludwig Meister?
Mein Name ist Max Meister. Ich bin Geschäftsführer mit meiner Schwester zusammen von der Firma Ludwig Meister, also klassischer Familienbetrieb. Und was machen wir? Wir sind industrieller Großhandel. Also das heißt, wir kaufen Produkte ein, die wir dann in kleineren Mengen an unsere Kunden verkaufen. Und unsere Kunden sind entweder Instandhaltungsfirmen, wie beispielsweise ein Stahlwerk, oder wirklich Maschinenbauer, wie ein Gabelstaplerhersteller.
Okay, und die kaufen dann über eure E-Commerce-Plattform oder wie kann ich mir das vorstellen?
E-Commerce ist Stand heute immer noch ein relativ kleiner Teil. Vielleicht noch schnell für den Kontext. Wir machen insgesamt 125 Millionen Euro Umsatz mit knapp 300 Mitarbeitern. E-Commerce selber, also der reine E-Commerce, ist der kleinere Anteil, aber wir machen einen Großteil von unserem Umsatz über EDI. Das heißt, wo dann der Kunde genau seine Bestellung erzeugt, also beispielsweise in einem SAP-Katalog, den wir erstellen, oder über andere Systeme, er bestellt dann über EDI bei uns. Also klassisches E-Commerce ist nicht so bedeutend. Wichtiger ist für uns das Thema Self-Service. Also,
ja. Okay. Erklär ganz kurz die Zusammenarbeit, das Partnering mit Bosch Rexroth. Wie steht ihr da zusammen?
Also, den Vertrag hat mein Vater vor vielen, vielen Jahren unterzeichnet. Das heißt, wir sind wirklich schon lange, lange Bosch Rexroth Händler. Und wir haben auch schon lange einen eigenen, sag ich mal, Hydraulik-Service und eine eigene Werkstatt. Das ich aus dem Bauch raus würde ich sagen, 70er Jahre ungefähr. Und wie ist die Verbindung? Also Bosch Rexroth ist für uns wichtiger und guter Partner. Und tatsächlich ist es so, dass wir auch ein relativ breites Produktprogramm bei Bosch Rexroth beziehen.
Jetzt hast du gerade Werkstatt angesprochen. Wir sind gerade durch euer Logistikherz gegangen, hier euer Lager. Wie passt das zusammen, Lager und Werkstatt? Was seid ihr dann? Seid ihr dann Integrator, Sondermaschinenbauer und Logistikdienstleister?
Also du hast gefragt, wie das zusammenpasst. Aus meiner Sicht eigentlich überhaupt nicht, weil es relativ komplex ist.
Es sind auch zwei Geschäftsmodelle einfach, oder?
Es sind zwei Geschäftsmodelle, aber es sind vor allem die Prozesse sind so unterschiedlich. Also ich brauche auf der Logistikseite habe ich sehr viele repetitive Vorgänge, die ich möglichst effizient abhandeln will und die man gut automatisieren kann bis zu einem gewissen Grad. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich eher Sondermaschinenbau und baue Aggregate einfach. Warum gehört das trotzdem zusammen? Weil du aus unserer Sicht in vielen Produktbereichen, und da geht es nicht nur um Bosch Rexroth, sondern auch um andere Lieferanten aus der Antriebstechnik, du bist schlecht lieferfähig, wenn du nicht customizen kannst. Also ob ich jetzt immer customizen muss bis zu einem Hydraulikaggregat Menge 1, das ist die Frage. Aber gewisses Customizing hilft einem, lieferfähig zu sein. Und das ist im Endeffekt unser Versprechen an unsere Kunden.
Jetzt habt ihr vor einem Jahr den Supply Chain Management Award gewonnen. Wenn man sich mal so ein bisschen in die Historie reinschaut, wer diese Preise gewonnen hat, das waren meistens große Konzerne, die den bekommen haben, weil die weltumspannende Supply Chains gemanagt haben. Warum habt ihr den gewonnen?
Also ich glaube, wir haben ihn vor allem deswegen gewonnen, weil wir Supply Chain Optimierung End-to-End betrachten.
Das sagt ja jeder, dass er das macht.
Genau, und wir machen es aber wirklich.
Was heißt das denn?
Das heißt, dass wir vom Kunden her gesehen, wenn du jetzt bei uns Kunde bist, du musst nichts anderes machen, als regelmäßig bei uns einkaufen. Und die Software, die wir im Hintergrund gebaut haben, ist so gut, dass ich dir trotzdem sagen kann, welche Produkte wann ein Problem in der Supply Chain machen. Und das geht aber nur, wenn du auf der einen Seite eine gute Verbindung mit den Kundensystemen hast, dass wir regelmäßig Informationen und kleinere Bestellungen bekommen. Und auf der anderen Seite, wenn wir unsere Hersteller sehr gut angebunden haben, weil ich beispielsweise für 3 Millionen Artikel jede Nacht die Wiederbeschaffungszeit berechne. Und wenn sich jetzt bei Bosch Rexroth die Wiederbeschaffungszeit oder eine offene Bestellung die Lieferzeit verändert, dann ist wichtig, dass ich diese Informationen in meinem System speichere, damit ich Veränderungen tracken kann. Und aufgrund von alle Datenpunkten, die wir haben, die verbinden wir und können so wirklich sagen, hier Robert, du kriegst die Ware in 9 Monaten, wenn du sie haben willst, kriegen wir ein Problem. Was können wir heute tun, dass wir dieses Problem lösen? Darum geht's.
Also bist du schon auch irgendwie Logistikdienstleister, Zwischenlager in gewisser Weise. Wenn ich als Kunde so reinschauen kann und so eine detaillierte Information oder Predictions von euch bekomme, dann kann ich ja sagen, euch verlasse mich auf den Max da komplett. Weil das ist wie mein zweites Lager sozusagen, wie mein Logistikdienstleister, der mir sagt, jetzt wird's Zeit.
Genau, also wir bemühen uns hier sehr hart, dass wir diesen Service optimal für unsere Kunden bereitstellen können. Und ich glaube, es ist auch ein Grund, warum wir die letzten Jahre trotz diverser Krisen gut gewachsen sind.
Mhm. Was musst du dafür tun? Was muss der Kunde dafür tun, um diese Transparenz zu bekommen? Aber was muss er an Transparenz auch leisten?
Also tatsächlich ist es so, wir haben Kunden, für die wenden wir die, also wir nennen die Never Out of Stock Software, die läuft bei uns, das kriegen unsere Kunden überhaupt nicht mit.
Was ist das, angekoppelt an euer WMS oder ist das?
Das ist angekoppelt an unsere Oracle Datenbank und hat sehr viele unterschiedliche Datenquellen, sage ich mal, einmal die Lieferantensysteme, aber auch Machine Learning Algorithmen, die wir selber gebaut haben, um so gewisse Prognosen zu erstellen. Und die läuft eigentlich im Hintergrund. Die hatte früher auch, ich sag mal, in dem Sinne kein Interface. Also das war halt Data Analytics im Hintergrund. Heute haben wir ein schönes Cockpit. Kann man sozusagen, wenn man da Kunde ist von uns und freigeschalten dafür ist, auch wirklich im Webshop alles live sehen. Aber die Frage vorher war nochmal, was muss der Kunde tun? Wir haben Kunden, die wissen nicht, dass wir die anwenden. Das heißt, der muss nichts machen, außer regelmäßig bei uns einkaufen. Aber umso besser funktioniert es natürlich, wenn wir beispielsweise die Informationen, die wir generieren, auch über Webservices oder eine API an unsere Kunden zurückspielen. Und die können das verarbeiten. Also ein Beispiel ist, wir tracken die Wiederbeschaffungszeiten mit aufgrund von der Historie und versuchen dadurch zu berechnen, wie es in Zukunft ausschaut. Wenn wir hier eine spezielle Erkenntnis haben, könnte ich das in ein Produktionsplanungsmodul schicken. Das heißt, der Kunde braucht es vielleicht gerade gar nicht, aber er hat bei sich gespeichert, früher habe ich 30 Tage gewartet, heute müsste er aber 90 warten, ist das eine sehr relevante Info. Ja,
genau. Absolut. Welche Einflussfaktoren spielen da rein auf diese Berechnung?
Also wichtigster Teil davon ist natürlich unsere Bedarfsberechnung für den Markt. Das ist eine Prognoseberechnung, die läuft mit unterschiedlichen Verfahren und wir versuchen, die beste davon auszuwählen. Das ist das eine, das ist die Marktseite. Dann bei Kunden, wo wir Rahmenverträge haben, speichern wir auch deren geplanten Verbrauch und vergleichen den mit der Realität. Sehr wichtige Informationen.
Kann man wahrscheinlich viel beim Kunden ernten, wenn man ihm noch sagt, wie deine Realzahlen eigentlich aussehen.
Ja, genau. Und geplant waren 10.000 Stück nach 6 Monaten und es waren aber schon 8.000 nach einem Monat. Das ist eine sehr relevante Information. Und auf der Supply-Seite, also auf der Lieferantenseite, ist es tatsächlich das Wiederbeschaffung, die Wiederbeschaffungszeit, die wir berechnen. Und wir haben mit unseren wichtigen Partnern Web-Services, um abzufragen auf Artikelebene, wie die Verfügbarkeit live in dem Zentrallager ist.
Die machen sich auch transparent.
Die daran glauben, machen sich auch transparent. Und ich persönlich glaube, dass das die Zukunft ist. Weil der Mehrwert, den man durch so geteilte Informationen generieren kann, aus meiner Sicht extrem hoch ist. Und unter uns gesagt, wachsen die auch besser, die es tun. Also das heißt, ich habe genau das gleiche Produktsortiment, einer teilt überhaupt keine Daten mit uns, dann wird der andere sicher schneller wachsen, weil der immer herangezogen wird für die schnelle Problemlösung.
Ich kenne das aus anderen Branchen. Wie ist die Akzeptanz von den Predictions bei den Menschen? Dass die sagen, jetzt kommt der Max und sagt mir, übermorgen habe ich ein Problem, nächste Woche habe ich ein Problem, in 3 Monaten habe ich ein Problem. Und ich habe das aber schon 15 Jahre gemacht und habe da ein Bauchgefühl und weiß, wie es läuft. Ich kenne es aus anderen Bereichen, dass die sich super schwer tun zu sagen, ich muss das irgendwie darstellbar machen, dass die mir diese Predictions abkaufen.
Also in dem Fall, wenn meine Mitarbeiter, die das vertreiben sollen, diese Leistung, wenn ich denen was verkaufen muss, dann ist es vielleicht nicht gut genug. Aus meiner Sicht sind die Vorhersagen, die sind sehr relevant. Ob jetzt der Artikel in 8,5 Monaten ausgeht oder in 9, das ist nicht so relevant. Aber du musst tendenziell sagen, wir kriegen hier in dem Zeitraum ein Problem. Und vielleicht noch eine Information zur Ergänzung. Das ist die reine Statistikseite. Wir haben noch eine zweite Analyse, die beispielsweise versucht zu erraten, wie schwer ist es, so einen Artikel zu beschaffen. Ich möchte nur ein Beispiel geben, weil den Rest, wir erzählen da nicht alles. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Artikel 10-mal kaufe die letzten 12 Monate und davon 8-mal nicht beim gespeicherten Hauptlieferant, was bei uns immer der Hersteller ist, sondern ich habe das zum Beispiel bei anderen Händlern gekauft, dann sagen wir, der ist sicher nicht gut zu beschaffen, weil entweder waren die Lieferzeiten immer länger oder die Ware ist nicht angekommen. Und wenn ich jetzt einen Artikel habe und ich weiß, wann der ungefähr ausgeht und auf unserer internen Ampel leuchtet der dunkelrot, dann heißt es einfach, Kunden anrufen und mit dem ins Gespräch gehen.
Du erkennst Muster im Prinzip,
genau,
oder?
Genau, wir erkennen Muster, stellen die Informationen bereit. Was man aber sagen muss, ist, dass der Dialog mit dem Kunden ein anderer ist. Und das ist wirklich nicht einfach, weil früher haben wir geguckt, oh, da könnte ein Problem entstehen. Schau mal, wie wir es irgendwie lösen. Hauptsache, der Kunde kriegt es nicht mit. Heute haben wir das umgedreht und sagen, wir machen den Kunden zum Partner und der ist genauso betroffen. Wir melden uns, weil wir da glauben, da entsteht ein Problem, aber wie können wir das zusammen lösen? Und das ist tatsächlich schwierig, diesen gedrehten, sag ich mal, Gesprächsansatz, das eben umzusetzen. Aber wir haben Kolleginnen und Kollegen, die das aus meiner Sicht super gut machen. Aber ist nicht einfach, ja.
Genau, du machst eine Mustererkennung sozusagen im Verhalten, im Kaufverhalten, oder? Kann man so sagen?
Kauf, Abnahme und Lieferverhalten, genau.
Und daraus prognostizierst du im Prinzip Probleme oder keine Probleme?
Genau, that's the plan.
Lass uns mal auf die Supplier-Seite wechseln. Was muss ich als Supplier machen?
Also grundsätzlich erstmal so gut wie es geht, so, sag ich mal, so Strukturen wie Artikelstammdaten, auch Produktkategorien, Hauptgruppen, wie sowas gebildet wird, wenn es geht, nicht so oft verändern, weil desto weniger Bewegung da drin ist, desto besser funktioniert es in der Regel, möglichst gute Stammdaten zur Verfügung stellen. Und dann, und das glaube ich wirklich, also wir haben einen Lieferanten, der sagt uns beispielsweise nicht nur, wie ist der heutige Bestand in meinem Zentrallager, sondern der sagt sogar, ich erwarte aus Rumänien am 5. Oktober 10.000 Stück von dem Lager. Das heißt, ich kann auch da schon
in die... Und du kannst also die Supply Chain noch tiefer gehen.
Richtig. Und ich kann noch eine Stufe weiter gehen. Und das ist natürlich wieder ein großer Vorteil, wenn ich mit dem Kunden spreche und die Antwort praktisch schon auf dem Silbertablett geliefert bekomme. Also das heißt, Datentransparenz gewinnt immer, meine persönliche Überzeugung. Das heißt, wenn du fragst, was ein Lieferant liefern sollte, dann möglichst gute Daten und alles, was er transparent machen kann, transparent machen.
Seht ihr euch schon als die, die diese Supply Chain orchestrieren dann hier aus eurem Lager raus?
Also ich glaube schon, deswegen war also tatsächlich auch während Corona und in dem ersten Jahr Ukraine-Krieg war unsere Lieferperformance sogar höher als davor. Und
wie kam das?
Ja, weil wirklich unsere Einkaufssoftware sehr gut funktioniert hat. Wir haben früher angefangen, während Corona schon zu disponieren, obwohl der Umsatz noch gar nicht angestiegen ist.
Das könnte man auch sagen, das kaufmännisches Glück oder kaufmännischer Fleiß.
Ja, in dem Fall glaube ich, also wir haben gedacht, unsere Software funktioniert nicht. Aber wirklich ein halbes Jahr später haben wir gesehen, dass auch die Wiederbeschaffungszeiten so stark hochgehen. Und deswegen war unsere, sag ich mal, Lieferfähigkeit vom Bestand weg schon ziemlich gut. Aber eine Mischung wahrscheinlich zwischen Glück, guter Software und Fleiß.
Hier im Lager kommt dann alles zusammen. Supplier und sozusagen Warenausgang zum Kunden. Lass uns doch einmal ganz kurz durch den Materialfluss gehen. Vom Wareneingang bis zum Warenausgang. Was ihr dort anders macht, vielleicht als Wettbewerber im Markt, wo ihr andere Akzente setzt als andere. Also Wareneingang, es kommt was von Bosch Rexroth an.
Genau, also im liebsten natürlich palettenweise der gleiche Artikel. Dann können wir im Wareneingang entscheiden, einen Teil davon packen wir in unser automatisiertes Kleinteilelager, also unser Autostore, und vielleicht ein Teil der Paletten kommt ins Palettenregal als Nachschub.
Wie viele Plätze habt ihr im Autostore?
60.000 Kisten, 85.000 verschiedene Artikel. Und wir verkaufen aber pro Jahr über 100.000, also eher Richtung 120.000 verschiedene. Also wir haben schon auch Cross-Docking-Prozesse.
Okay.
Also was machen wir im Wareneingang? Also Punkt 1, wenn man bei uns hier durchs Lager geht, alle Software, die man da sieht, kommt von uns.
Warum das?
Weil, also zum einen, wo wir mit Autostore angefangen haben, kannte das ja noch niemand. Deswegen gab es da keine Anbieter dafür. Und zum anderen hat das natürlich den ganz großen Vorteil, weil wir sozusagen immer, wenn wir das Gefühl haben, wir können irgendwo was entwickeln, was einen Mehrwert hat, können wir es halt selber machen. Ich muss es auch keinem Consultant erzählen, 5 Tage, bis der verstanden hat, was bei uns passiert, sondern wir entwickeln das vielleicht sogar in 2 Tagen. Das heißt, wir sind sehr flexibel. Was aber noch das Wichtigere ist, das sage ich immer, wenn du in Photoshop nur die Freistellungsfunktion nutzt, dann solltest du vielleicht nicht 300 Mitarbeiter nur auf Photoshop schulen, sondern wirklich nur auf die Prozesse, die entscheidend sind. Und das machen wir bei uns ziemlich konsequent. Also wenn was nicht genutzt wird, bauen wir es auch wieder raus. Also das heißt, das ist ein wichtiges Unterscheidungskriterium. Das fängt bei uns im Wareneingang an. Wir haben eine eigene Suchmaschine gebaut, die möglichst schnell identifiziert, welche Artikel sollen in 5 Tagen ankommen. Und dann vergleicht das, was man eingibt, damit ich die Bestellposition schnell identifizieren kann. Dann buchen wir die Ware auf den Behälter und dann fährt der ins Autostore rein und wird Gewicht geprüft. Also wirklich schon, wir haben erwartet, 4 Kilo soll das Zeugs wiegen, 4 Kilo wiegt es, dann fährt es weiter, wenn nicht, wird es kontrolliert. Und dann wird es nochmal über eine AI-Kamera analysiert, was haben wir zugebucht und was hätte...
Was heißt, was habt ihr zugebucht?
Was haben wir, also wir legen ja 17 Stück von dem Ventil in die Kiste, buchen 17 Stück mit der Artikelnummer auf die Kiste und das wird jetzt nochmal von einer Kamera aufgenommen und dann mit AI analysiert, was hätte die AI zugebucht, um so nochmal auch wieder Fehler auszuschließen und dazu zu lernen, wo können wir denn vielleicht auch den Wareneingang noch mehr automatisieren.
Okay, dann ist es im Autostore.
Genau.
Jetzt kommt die Bestellung rein.
Genau, jetzt kommt die Bestellung rein. Dann ist es so, dauert, wenn es ein normaler Tag ist, würde ich sagen 20 Minuten, dann ist die Ware an der...
Was heißt am Tag, wie viel Pakete verlassen hier, was ist das?
Also 3000 Pakete ungefähr, also sagen wir mal 4000, 5000 Picks im Warenausgang und dann 1000 im Wareneingang, genau, also so ist ungefähr das Mengengerüst, sage ich mal. Und dann wird es ganz normal am Autostore-Port kommissioniert. Das Wichtige dabei ist aber, dass wir alle kundenindividuellen Prozesse über einen eigenen Workflow immer abgebildet haben. Also ein Beispiel, ein Kunde von uns, den beliefern wir einmal in die Fertigung, 10.000 Mal das gleiche Produkt im Jahr. Wenn der aber beispielsweise von der Werkstatt aus Österreich oder von einem Kunden aus Österreich ein Ersatzteil angefragt bekommt, dann liefern wir dieses Ersatzteil für den Maschinenhersteller direkt an seinen Endkunden mit seinen Papieren, in seinem Look and Feel. Wir können sogar Ludwig Meister auf allen Belieferungsetiketten von UPS und so ausblenden. Okay. Das heißt, der Endkunde merkt es gar nicht. Und unser Kunde...
Also seid ihr Cap-Dienstleister für den Maschinenbau oder Logistikdienstleister?
Logistikdienstleister. Und wir machen es eben in dem Fall gemeinsam, weil wir auf der einen Seite sagen, wir liefern gerne in die Fertigung und zwar in hohen Stückzahlen mit Schwankungen, aber wir machen auch das ganze Aftermarket-Geschäft mit. Und das Wichtige ist eben bei uns, das ist ein Standardprozess. Ihr habt das vorher unten gesehen, das kann man nicht faken, sondern es ist einfach so, der nächste Kunde hat einen anderen Prozess, der als nächstes drankommt und dann wird der Mitarbeiter, der an dem Port steht, genau durchgeleitet, wie er diesen Prozess eben handeln soll.
Wie beliebt ist das bei den Maschinenbauern, diesen Aftermarket an euch abzugeben?
Ja, also aus meiner Sicht ist das sehr interessant.
Ich spare mir Logistikkosten?
Ich spare mir Logistikkosten und in der Regel ist es so, wir machen im Moment 0,7, 0,8 Promille Fehler auf die Sendung gerechnet pro Jahr. Das ist deutlich weniger als der Wettbewerbsschnitt, eher bei 4 Promille. Und dementsprechend, unsere Kunden sind ja in der Regel Maschinenbauer und das ist deren Expertise. Die sind keine Aftermarket-Experten. Manche natürlich schon. Aber das ist eigentlich da, wo man wirklich Geld sparen kann. Und in der Regel, wenn das bei uns eingeht, hat der Kunde das am nächsten Tag in der Früh um 8.
Aftermarket kann ja auch bedeuten, ich habe ein Instandhaltungsteam in Österreich sitzen, dann schicke ich es zu meiner Filiale von dem Maschinenbauer, oder?
Genau, kann ich genauso machen. Oder in eine Dropbox oder in so Abholkästen, wie auch immer. Das machen wir auch. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Zukunft ist, weil wir müssen uns voll integrieren in die Wertschöpfung von unserem Kunden und eben auch bei unserem Lieferanten. Und wo wir das besonders gut zusammenbringen, da können wir auch Geld verdienen, aber können sich vor allem alle anderen auch Geld sparen. Ja.
Okay, also Bestellung ist da. Es wird jetzt kommissioniert am Autostore-System. Was passiert dann?
Dann ist tatsächlich, also die Sendung wird mit dem Karton verheiratet und die Ware wird reingelegt, wird auf dem Förderband geschoben und dann fährt es zur automatisierten Verpackungsanlage. Und da ist es so, dass wir das Volumen von den Kartons anpassen. Das heißt, die werden reduziert. Und das hat den Vorteil, dass dann eben die Hälfte der LKWs heute überhaupt nicht mehr losfahren muss bei uns, weil wir eben keine Luft mehr verschicken. Also wir haben, ich glaube, 75% oder 80% Volumenreduktion und im Endeffekt gibt es die Hälfte der LKWs, die wir uns sparen.
Aber es ist keine Serienmaschine, die der einsetzt, oder?
Das ist eine adaptierte Maschine, aber ich sag mal, die kann sich jeder bestellen, das geht. Aber du musst es eben gut in die Prozesse einpassen, weil das, was ich gerade das Beispiel von diesem kundenindividuellen Prozess, das ist der erste Auftrag an dem Tag und der zweite...
Und das geht in einer Linie. Also ich kriege einen Aufkleber für Maschinenfabrik A, B, C und ich kriege einen Aufkleber von Maschinenfabrik A, B, C an Kunde in einer Linie.
In einer Linie und du wirst einfach durch diese, wir haben insgesamt 100 verschiedene kundenindividuelle Prozesse, wirst du eben durchgeguidet und musst dich eben durchklicken und dadurch wirst du wirklich auch geführt. Mhm. Und wir haben vorher auch gesehen, dass wir seit Neuestem, das habe ich auch nicht gewusst, zum Beispiel ja gar nicht mehr anzeigen, für welchen Kunden das ist.
Euer Mitarbeitern.
Genau, unsere Mitarbeiter sehen nicht mehr, für welchen Kunden das ist. Und das kann man ja nur machen, wenn der Prozess standardisiert, perfekt funktioniert.
Das Paket verlässt jetzt das Logistikzentrum. Was passiert dann? Was habt ihr dann noch mit dem Paket zu tun? Retouren, ist das ein Thema für euch?
Also ich hätte gerne weniger Retouren, aber in Summe gesehen ist es kein großes Problem. Die laufen, sag ich mal, noch ganz gut so durch, das passt. Was wir noch tracken, ist, dass wir über unsere Analytics abgleichen. UPS-Label wurde erzeugt, 1745. Wann bekommen wir die Bestätigung, dass es angekommen ist? Mhm. Weil was wir schon machen wollen, ist ein kontinuierliches Tracking. Was haben wir zugesagt und was haben wir eingehalten? Das heißt, wir messen immer die, sag ich mal, On-Time-Delivery, wirklich aber inklusive der Zustellung durch den CAP-Dienstleister vor Ort. Ja.
Lass uns nochmal ganz zum Anfang zurückgehen vom Podcast. Wir haben über die Werkstatt gesprochen, Sondermaschinenbauer. Jetzt haben wir gehört, wie tief ihr integriert seid in den Maschinenbauprozess, in den After-Sales-Prozess des Maschinenbaus. Wie verheiratest du diese beiden Prozesse?
Also, da muss man vielleicht dazu sagen, dass das Thema Aggregatebau bei uns keins ist, was maßgeblich wächst. Also schon, wir bauen heute mehr Aggregate als vor 5 Jahren.
Musst du machen?
Ja, weil wir es auch für unsere Kunden machen wollen. Wir haben die Expertise, wir haben ein eigenes Technikteam und ich glaube schon, dass es auch beim Kunden abstrahlt auf uns. Deswegen machen wir das sehr gerne. Aber da würde ich mich jetzt nicht vergleichen mit reinen Aggregatebauern, die pro Jahr 2000 Aggregate bauen. Das wäre vollkommen vermessen, wenn ich mich da hinsetze und sage, wir können das alles ganz genauso gut. Aber was ich schon glaube ist, wir haben über unsere, sage ich mal, Marketing-Tools, die wir beispielsweise haben, können wir auch sehr gut den gesamten Lebenszyklus zum Beispiel von Schläuchen, die wir ausliefern oder von Aggregaten, die wir ausliefern oder Speicher, die geprüft werden müssen nach so und so vielen Monaten, gibt es bei uns automatisiert eine Follow-up-E-Mail hier, die und die Speicher haben wir eingebaut, da würde wieder eine Prüfung anstehen, wie ist die Lage, können wir den Service anbieten, also das heißt, da glaube ich, können wir schon auch punkten über die Kombination der Systeme, sage ich mal, aber ansonsten sind es schon zwei Welten, das muss man einfach auch ehrlich sein. Ja.
Stichwort Schläuche, macht da auch individuell.
Ne? Ja, genau. Abschneiden, verpressen, fertig.
Und wenn du jetzt mal auf euer Geschäft kommst, in welchen Bereichen wächst es gerade? Wo spielt gerade die Musik? Wo siehst du, da gehen wir rein? Du hast ja ein gutes Gefühl auch für Digitalisierung, Automatisierungsthemen. Wo spürst du, ist gerade viel Bewegung?
Also wir gewinnen vor allem da, wo wir mit der Never Out of Stock Software wirklich uns gut positionieren können. Und wir gewinnen auch da, wo wir wirklich uns voll integriert beim Kunden ja in die Prozesse mit einklinken können.
Also das Aftermarket-Thema.
Und das Aftermarket ist ein Beispiel, aber das kann auch ganz anders aussehen. Also wir können im Wareneingang Informationen aufdrucken auf die Etiketten, dass der Kunde das schneller verräumen kann und ähnliches. Also das
okay.
Wirklich viele Dienstleistungen, das zählt.
Das heißt, die Palette kommt bei mir im Werk an und da steht dann, das geht in Palettenregal 5, das muss an die Linie 3, das muss hier in Linie 2 und das hier bleibt hier vorne.
Genau, wenn wir die Informationen haben, drucken wir die mit auf. Das machen wir für manche Kunden sehr intensiv und bei manchen holen wir uns auch wirklich nur praktisch eine interne Wareneingangsnummer ab. Das können wir über Webservices machen und grundsätzlich glaube ich, dass der reine Großhandel, das heißt Preisverfügbarkeit, ist schon brutal unter Druck. Es liegt einfach auch daran, der Markt wächst nicht. Ja, würde jetzt mal sagen, das zweite Jahr in Folge, vielleicht sogar das dritte und das ist einfach wirklich schwierige Ausgangslage. Aber ich sag mal, die Basics, wenn du einen guten Service hast, wenig Fehler machst, sehr gut erreichbar bist, dann kann man, glaube ich, auch heute schon noch gewinnen. Aber richtig vorwärts geht es aus meiner Sicht nur in den Bereichen, wo man wirklich an der Wertschöpfung partizipiert.
Mhm. Wo siehst du dein Unternehmen in 5 Jahren? Was ist anders, was ist gleich geblieben?
Also der größte Schritt steht bei uns definitiv jetzt in der Vertriebsorganisation an, weil wir uns nach Kundensegmenten aufstellen und das, denke ich, wird uns sehr viel effizienter und es wird den Kundenservice im Durchschnitt verbessern. Also da bin ich wirklich der festen Überzeugung und da werden wir mit Sicherheit auch brauchen. Das ist nicht so einfach, ja, das ist immerhin unsere größte Abteilung. Dementsprechend, wenn uns das gut gelingt, dann sehe ich uns in 5 Jahren bei 165 Millionen Euro Umsatz. Wenn es uns schlecht gelingt, dann bei ein bisschen weniger.
Okay, und was bleibt gleich?
Also ich glaube, dass die Strategie, wie wir versuchen uns zu entwickeln, da haben wir letzte Woche erst einen Vortrag gehalten, dass solange meine Schwester und ich die Firma machen, wird sich das nicht mehr ändern. Und das ist ein sehr agiles, sag ich mal, Projektmanagement-Methode und Firmenorganisationsmethode. Und an die glaube ich fest, also die heißt Objectives and Key Results. Das ist im Endeffekt eine wirklich sehr gute Absprache zum Thema Ziele und Ressourcen. Und das machen wir sehr intensiv. Und das ist aber auch der Grund, warum wir so schnell sind. Also das heißt, was bleibt gleich? Wir werden garantiert an der Thematik OKR festhalten. Und das Ganze in Kombination mit unserer neuen Vertriebsstruktur, bin ich mir sehr sicher, werden wir da auch erfolgreicher sein als der Markt.
Wir drücken euch die Daumen. Vielen herzlichen Dank, Max, für deine Zeit.
Dankeschön.